Ja, nach einer solch herzlichen Begrüßung kann ich es immer gar nicht abwarten, mich selbst reden zu hören. Ich freue mich, euch alle wieder zu sehen. Wie Jens schon sagte, ein paar Jahre Abstinenz von Sindelfingen. Ich danke, dass ich so leger bei euch sprechen darf, heute Abend zumindest bei diesen Temperaturen. Wenn wir Männer... Morgen auch, ah ja. Na, morgen, da gibt es einen anderen Grund, das werdet ihr dann noch sehen. Wenn wir Männer in die Wechseljahre kommen, dann kriegen wir ab und zu solche Hitzewallungen und dann tut das gar nicht gut mit Jackett und so. Ne? Da fühlt man sich so wohler. Zunächst einmal möchte ich euch mitteilen, dass ich immer noch mit derselben Frau verheiratet bin. Und zwar nicht nur irgendwie mit Ach und Krach, sondern wir sind Gott sei Dank glücklich verheiratet. Das ist meine Silvia, die ja auch schon hier war und aus Österreich. Und unsere badischen Kinder seht ihr außen jeweils, unser Sohn und unsere Tochter. Und ihr seht, inzwischen haben sich unsere Kinder verdoppelt. Wir haben auch Schwiegerkinder bekommen. Da ist unsere Schwiegertochter schwanger und dann hat sie uns diese kleine Maus beschert. Wenn man über 60 ist, darf man auch mal Opa werden, ja? So, da freuen wir uns. Jetzt seid ihr wieder up to date, was die Familie Block angeht. Aber jetzt kommen wir zu dem Thema von heute Abend. Ihr habt es gehört, es soll insgesamt an diesem Wochenende um verbindende Dinge gehen, auch wo Lehren und Erkenntnisse, Anschauungen manchmal auseinanderliegen. Aber in diesem Punkt, was den Galaterbrief angeht, hoffe ich, gibt es überhaupt keine Differenzen im Verständnis. Den wollen wir heute Abend anschauen und damit eine Grundlage legen für das Evangelium, für das biblische Evangelium. Und ich habe das Thema überschrieben, was uns der Galaterbrief heute zu sagen hat. Wir können nicht den ganzen Brief heute Abend lesen, geschweige denn auslegen. Wir können nicht mal ein Kapitel wirklich gründlich anschauen. Wir werden einen Überblick haben über den Galaterbrief. Aber ich hoffe, ich kann eine Schneise schlagen oder einen Hauptstollen graben. Von dem aus könnt ihr dann gerne Nebenstollen weitergraben. Ich sage ein paar einleitende Gedanken und danach lesen wir Galater 1, 1 bis 10. Der Galaterbrief polarisiert. Manche lieben ihn heiß und innig, manche können nicht so viel mit ihm anfangen. Zu denen, die den Galaterbrief liebten, gehörte Martin Luther. Da seht ihr sein Zitat: Das ist meine Epistel, mein Brief. Ich bin mit ihr verheiratet. Es ist meine Katharina, meine Käthe, konnte er sogar sagen. Er war ja mit der ehemaligen Nonne Katharina von Bora verheiratet. Und Luther liebte diesen Brief. Er hat ja mit dem Römerbrief zusammen maßgeblich zur Reformation beigetragen. Und er schrieb auch einen Kommentar über den Galaterbrief, auch noch über andere biblische Bücher. Aber der Galaterbrief-Kommentar, der hatte eine große Wirkungsgeschichte. Zum Beispiel gelangte der auch nach England und John Wesley wurde durch ihn sehr gesegnet und auch ein John Bunyan. Und John Bunyan schrieb, der Autor der Pilgerreise, ja, ich liebe Luthers Galaterbrief-Kommentar, er ist Balsam für ein verwundetes Gewissen. Ich weiß nicht, ob wir alle schon einmal ein verwundetes Gewissen hatten, ob wir mal richtig unter unserer Sünde gelitten haben. Und wenn das der Fall war, dann sind solche Briefe, wie zum Beispiel der Galaterbrief, Balsam. Aus der puritanischen Theologie habe ich gelernt, die Puritaner haben gesagt, nur wenn einem die Sünde bitter geworden ist, wird einem Christus süß. Darf ich das nochmal wiederholen? Nur wenn uns die Sünde bitter geworden ist, dann wird uns Christus süß. Sonst kann man mit dem Herrn Jesus nicht wirklich was anfangen. Aber wenn man unter seiner Sünde gelitten hat, dann versteht man das Evangelium und auch den Galaterbrief. Jetzt haben wir Beispiele für Menschen, die den Galaterbrief und auch den Kommentar dazu geliebt haben. Aber ich sagte, es gibt auch Leute, die mögen den Galaterbrief nicht so sehr. Für manche ist dieser Brief zu emotional. Und wirklich, Paulus scheint ihn mit Asbesthandschuhen geschrieben zu haben, weil die Feder so heiß war. Da ist ganz schön Emotion drin im Galaterbrief. Aber das mögen manche nicht. Die wollen, dass das ganze christliche Leben kühl und kontrolliert abläuft, doch nicht Emotionen. Manche finden den Brief zu persönlich. Und in der Tat finden wir hier im Galaterbrief Aussagen über das Leben des Paulus, die wir sonst nirgendwo lesen würden, nur im Galaterbrief. Ein sehr persönlicher Brief, vergleichbar mit dem zweiten Korintherbrief. Andere Leute finden den Brief zu intellektuell. Und tatsächlich entfaltet Paulus in diesem Brief seine ganze rabbinische Gelehrsamkeit. Wir dürfen nicht vergessen, dass er einmal zu Füßen des Gamaliel gesessen hatte und jüdische Theologie studiert hatte sozusagen. Und wir finden hier wirklich Gelehrsamkeit. Und hier wird auch unser Intellekt angesprochen, hier werden wir herausgefordert in unserem Denken. Und das mögen manche auch nicht. Die sagen, wie? Jetzt musste ich schon den ganzen Tag denken in der Schule, an der Uni, beim Daimler und jetzt soll ich in der Gemeinde auch noch denken. In der Gemeinde will ich unterhalten werden. Ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber diese Tendenzen gibt es auch. Da kommen Leute in die Gemeinde und sagen, da will ich doch nicht denken. Aber ihr Lieben, wir sollen unseren Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Den geben wir nicht ab an der Garderobe, wie Nietzsche gespottet hat, ja? Sondern das schadet nichts, wenn wir auch im Denken ein bisschen herausgefordert werden. Dann finden andere den Brief zu spirituell. Was soll das bedeuten? Also der Galaterbrief, der geht auf die Wurzeln. Da geht es ans Eingemachte. Der reißt alle unsere Fassaden nieder. Wenn noch Reste von Stolz in uns sich versteckt halten, dann sollten wir den Brief lieber nicht lesen. Nein, gerade dann sollten wir ihn lesen. Ja? Dann geht es unserem Stolz an den Kragen. Und manche finden den Brief schließlich zu kontrovers. Ja, da streitet Paulus. Und zwar gar nicht mit Nichtchristen, sondern sogar mit anderen Gläubigen. Und das mögen manche schon gar nicht im Zeitalter der Toleranz auch noch mit anderen Christen Lehrthemen ackern. Das könnte ja irgendwie ja, die Beziehungen stressen und so weiter. Bitte versteht das nicht falsch. Keiner von uns sucht Streit, Paulus auch nicht. Aber es gibt Punkte, da müssen wir Farbe bekennen. In unserer Gemeinde, aus der ich komme, in Hünfeld im Landkreis Fulda, unsere jungen Leute sagen auch manchmal Chickenfield, aber das nur nebenbei, wir unterscheiden die Aussagen der Bibel im Blick auf ihre Gewichtung in A-, B- oder C-Fragen. Das ist nur eine menschliche Hilfe, ja? Und ich erkläre es euch. Bei B-Fragen geht es um Dinge, bei denen wir als Gemeinde eine einheitliche Lehre vertreten müssen. Nehmen wir als Beispiel die Taufe. Es kann nicht angehen, dass in einer Gemeinde drei verschiedene Taufformen beheimatet sind. Die einen sagen, wir taufen kleine Kinder oder besprengen sie. Die nächsten, wir begießen unsere Täuflinge. Und die dritten sagen, nein, wir tauchen sie unter. Ja, das geht doch nicht. Eine Gemeinde muss doch eine einheitliche Lehre vertreten im Blick auf die Taufe. Und in unserer Gemeinde werden solche getauft, die gläubig sind, das ist das Entscheidende. Und wir tauchen sie auch unter. Ob vorwärts oder rückwärts oder gerade runter, das spielt, glaube ich, keine Rolle. Aber Hauptsache, sie kommen mal unter Wasser. Bei C-Fragen kann jeder Christ eine eigene Meinung haben und es so leben, wie er es für richtig hält. Wir entscheiden nicht als Gemeinde, ob die Eltern in unseren Reihen ihre Kinder in eine christliche Schule schicken oder in eine staatliche. Das überlassen wir den Eltern. Da haben wir keinen Fraktionszwang als Gemeinde. Wir hätten unsere Kinder gerne in eine christliche Schule geschickt. Es gab aber weit und breit keine. Also mussten wir sie in eine staatliche Schule schicken. Das ist ein Beispiel, das überlassen wir den Eltern. Das ist keine Gemeindelehre. Bei A-Fragen hingegen geht es um fundamentale Lehrfragen des Evangeliums, wo es quasi keinen Millimeter Spielraum gibt. Und da überlassen wir es nicht dem Einzelnen. Da haben wir auch nicht eine Gemeindelehre, sondern das ist die fundamentale Lehre der Schrift, die schon alle wahren Christen seit 2000 Jahren so geglaubt haben. Und darum geht es hier im Galaterbrief. Um A-Fragen, nicht um B- oder C-Fragen. Wir kommen da gleich drauf zurück. Jetzt freuen wir uns, dass auch der Daniel eingetroffen ist. Das musste jetzt sein, gell? Ja. Etwas Grundsätzliches zum Umgang mit den neutestamentlichen Briefen. Ihr lieben Brüder und Schwestern, wir haben in der Bibel verschiedene Literaturgattungen. Zum Beispiel haben wir im Alten Testament tatsächlich Poesie, Psalmen, Sprüche, Hohes Lied. Das ist Poesie, Dichtung, poetische Sprache. Wir haben Prophetie im Alten Testament und auch im Neuen. Wir haben Geschichtsschreibung. 5 Bücher im Neuen Testament sind Geschichtsbücher. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und die Apostelgeschichte. Geschichtsbücher, die einfach berichten über das Leben des Herrn Jesus und wie sich die Gemeinde ausgebreitet hat. Und dann folgen 21 Briefe des Neuen Testaments. 13 von Paulus, vielleicht sogar 14, wenn der Hebräerbrief auch von ihm geschrieben sein sollte. Das sind Briefe. Und was ist das Besondere an den Briefen? Nun, in den Briefen kommunizieren die Autoren mit den Empfängern. Wir lesen die Antwort, die Paulus an die Galater schreibt, aber wir kennen die andere Seite nicht. Wir wissen nicht, was war Paulus zu Ohren gekommen über die Galater. Warum schreibt er so? Das müssen wir rekonstruieren. Aus dem, was er schreibt, müssen wir herausfinden, was war da für ein Problem bei den Galatern. Das ist nur bei den Briefen so. Es ist wie, wenn man einem Telefonat zuhört. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Hallo? Ach, es ist angekommen. Wie viel wiegt es? Welche Farbe hat es? Meinst du nicht, dass es ein bisschen zu viel schluckt? Pass auf, sie können gefährlich sein. Ist es ein Benziner oder ein Diesel? Was habt ihr am Anfang gedacht? Ihr habt gedacht, ein Baby ist in die Familie gekommen. Dabei haben die einen Traktor gewonnen in der Lotterie, ja? So, das ist gefährlich, wenn man nur eine Seite hört. Da kann man ganz schnell auf eine falsche Fährte kommen. Und so ist das mit den Briefen. Wir haben nur die eine Seite. Wir lesen nur, was Paulus schreibt. Und wir müssen mühsam rekonstruieren, was war los bei den Römern, bei den Korinthern, bei den Galatern. Wir müssen fragen, warum wurde dieser Text geschrieben, so wie er geschrieben wurde? Welche Fragen beantwortet dieser Text? Und welche Probleme werden da gelöst? Das müssen wir fragen und das machen wir auch ganz automatisch beim Lesen, aber jetzt habe ich es euch vielleicht mal so besonders bewusst gemacht. Noch ein Satz zum Absender. Für uns alle, denke ich, ist es klar, dass den Brief Paulus geschrieben hat und jetzt endlich können wir auch mal den Text lesen, den ich vorhin angekündigt habe. Galater 1, wir lesen nicht nur die 2 Verse, wir lesen die ersten 10 Verse. Galaterbrief, nach den Korinthern kommt der Galater und wir lesen Kapitel 1, 1 bis 10. Dann kriegen wir den Klang von dem ganzen Brief. Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat, und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien, das waren mehrere, wie ich glaube, vier. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei, in alle Ewigkeit. Amen. Also, falls jetzt jemand aufgewacht ist, ist noch nicht zu Ende, ja. Aber das stand hier so. Ich wunderte mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, jetzt wird's ernst, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren, auf den Kopf stellen. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Anathema, ein ganz scharfes Wort. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Da merken wir den Klang, ja? Schaut, normalerweise in der antiken Welt, wenn ein Brief geschrieben wurde, dann nannte sich der Absender gleich zu Beginn. Wir kriegen manchmal einen Brief, da müssen wir erst ein paar Seiten lesen und dann lesen wir unten, wer ihn abgesendet hat. Ja? Aber die waren klüger, die haben gleich den Absender als erstes genannt. Paulus, Apostel Jesu Christi. Dann sagt man normalerweise etwas Nettes, also ein Gruß, das macht Paulus, aber dann sagt man etwas Nettes über die Empfänger. Sogar bei den Korinthern hatte Paulus noch was Nettes zu sagen, bei den Galatern nicht. Da geht es sofort in medias res. Sofort legt er los und zeigt ihnen, wo das Problem ist, dass sie ein anderes Evangelium im Begriff waren anzunehmen. Und er wird so scharf. Paulus war einer der größten Menschen, die je gelebt haben. Er wurde in Tarsus, heutige Südtürkei, geboren. Er war Jude, aber gleichzeitig besaß er von Geburt an die römische Staatsbürgerschaft und er sprach fließend Griechisch. Seht ihr, wie gut Paulus vorbereitet war? Er war Jude, kannte die Religion, wenn ich das so nennen darf, Israels und die Schriften des Alten Testaments sehr gut. Er war römischer Staatsbürger. Die Römer dominierten die ganze bekannte damalige Welt. Und die Sprache, die weit verbreitet war, der Gebildeten und so weiter, war Griechisch. Das sprach er auch. Optimale Voraussetzung. Für seinen zukünftigen Dienst war es ein großer Vorteil, dass Paulus beide, das Judentum und das Christentum, von innen kannte. Wir können wirklich sagen, Gott hatte sich ein außergewöhnliches Werkzeug vorbereitet. Ich sagte eben, für uns ist das klar, dass Paulus der Absender war. Aber wer sich schon mal ein bisschen mit Theologie befasst hat, auch universitärer Theologie und so weiter, da kann ich euch nur sagen, da graust es den Hund mitsamt der Hütte. Die stellen in Frage, dass Paulus den Galaterbrief geschrieben hätte. Da hat man keine Worte mehr. Ein paar Sätze zu den Empfängern und dann kommen wir zu dem echten Briefinhalt. Während es beim Absender wohl keinen Zweifel gibt, zumindest unter uns, existieren im Blick auf die Empfänger zwei verschiedene Hypothesen, verzeiht mir dieses schreckliche Wort, zwei Theorien, nämlich die Nord- und die südgalatische Theorie. Also schrieb er an Gemeinden in Nordgalatien oder in Südgalatien? Ich zeige es euch gleich auf der Karte, auf der nächsten Folie. Ich bin überzeugt, dass Paulus nach Südgalatien schrieb, denn dort liegen folgende Städte, die habt ihr in eurer Bibel schon gelesen, die Namen dieser Städte. Lystra, Derbe, Antiochien und Ikonion. Diese Gemeinden hatte Paulus ja selbst gegründet und sie dann in die Obhut von Ältesten übergeben. Bei der ersten Missionsreise hat er diese Gemeinden gegründet. Wenn ihr das erkennen könnt von eurem Platz, hier oben ist Nordgalatien. Und da ist auch eine Stadt, die in der Bibel vorkommt, Pontus. Aber hier unten ist Südgalatien. Und da liegen diese Städte, wie wir hier eben gelesen haben, Antiochia. Nicht das in Syrien, sondern das hier in Galatien. Ja? Ikonion, Lystra, Derbe. Hier war Paulus einmal gesteinigt worden. Aber hier hatte er auch seinen besten Mitarbeiter gefunden, Timotheus. Sein engster Mitarbeiter war ein Galater. Das ist uns manchmal gar nicht bewusst. Also ich glaube, er schrieb an diese Gemeinden hier, die er bei seiner ersten Missionsreise gegründet hat. Aber dafür würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, wenn er doch an Gemeinden hier oben geschrieben hätte. Es macht doch keinen Unterschied. Wir haben einen Galaterbrief, ja? Aber es macht aus meiner Sicht mehr Sinn, an die südgalatische Theorie zu glauben. Wo war denn das Problem bei den Galatern? Neue Leute waren in die Gemeinde gekommen. Wie, ist das ein Problem? Wir freuen uns doch, alle Gemeinden freuen sich, wenn neue Leute kommen. Wir auch bei uns. Ja, darf ich mal kurz was einfügen? Das hat mir niemand ins Ohr geflüstert hier von diesen jungen Männern. Ne? Das sage ich, weil das meine Überzeugung ist. Wenn man mal eine Gemeinde wechselt, man wechselt die Gemeinden nicht wie Hemden. Ja? Ich habe in meinem Leben bisher erst einmal eine Gemeinderichtung gewechselt. Aber wenn man eine Gemeinde wechselt und kommt in eine neue, dann sollte man sich im Bild gesprochen, nur im Bild gesprochen, in die letzte Reihe setzen und erstmal alles in Ruhe anschauen und die Ohren gut aufmachen und fragen, aha, das macht ihr so und so weiter. Und mal alles anschauen, auch hinter den Kulissen. Erstmal alles ganz ruhig und unaufgeregt anschauen. Und nicht gleich am dritten Sonntag sagen, ah, das haben wir aber in unserer Gemeinde immer so gemacht und so weiter. Ja, ja. Ich bin schon 40 Jahre in der real existierenden Gemeinde unterwegs und ich habe das schon mehr als einmal erlebt, dass Leute am ersten Sonntag schon angefangen haben und wollten das kritisieren, was sie da gesehen haben und andere Vorstellungen hatten. Ich habe mal ein paar Besuchern, da war ich noch verantwortlich für eine junge Arbeit, denen habe ich schon am ersten Sonntag die gelbe Karte gezeigt. Und die wurden auch nie mehr gesehen bei uns. Ja. Und das war gut so. Bitte versteht das nicht falsch. Ja. Versteht es nicht falsch. Hier waren neue Leute in die Gemeinde gekommen. Wir freuen uns, wenn neue Leute kommen. Ich freue mich auch, dass ich hier neue Gesichter sehe. Sogar nach nur 4 Jahren sehe ich schon wieder einzelne neue Gesichter. Wunderbar. Aber man kommt nicht so. Ja. Und die, die da neu gekommen waren, die waren aber ein bisschen anders drauf. Die sagten, sie haben sich das angeschaut und dann haben sie gesagt, hier stimmt was nicht. Hört nicht auf Paulus. Er hat euch offensichtlich nur die Hälfte gelehrt. Okay, er brachte euch zum Glauben, das sehen wir, das erkennen wir an. Aber er brachte euch nicht den vollen Glauben, denn ihr braucht noch das mosaische Gesetz. Nicht das Ganze, aber so ein paar Filetstücke aus dem mosaischen Gesetz, aus den 5 Büchern Mose. Das braucht ihr noch, genauso wie ihr Christus braucht. Schaut, sagten die, Jesus, das war doch ein Jude und er wurde doch am 8. Tag beschnitten und alle seine 12 Jünger waren auch Juden und die waren auch am 8. Tag beschnitten worden und Paulus, der hat euch nichts von der Beschneidung gelehrt, da stimmt doch was nicht, darum folgt ihm nicht, irgendetwas ist faul mit seiner Theologie. Merkt ihr, wie das die jungen Gläubigen in Galatien irritiert hat, wie die das durcheinander gebracht hat, weil die da richtig massiv aufgetreten sind und das klang irgendwie plausibel, was die sagten. Wo war denn das Problem? Schaut, bei den Juden war die Beschneidung das Zeichen des Abraham-Bundes. Jeder jüdische Junge sollte am 8. Tag beschnitten werden. Übrigens, ihr wisst ja, dass die moderne Medizin erst herausgefunden hat, dass an keinem Tag unseres Lebens die Blutgerinnung besser funktioniert als am 8. Tag. Ja, der Schöpfer wusste das auch schon vorher, bevor das die Medizin herausgefunden hat. Ja? Am achten Tag wurden die jüdischen Jungs beschnitten. Aber Achtung, liebe Brüder und Schwestern, die Galater waren doch gar keine Juden, sondern Christen aus den Heiden. Da in den galatischen Bergen, heutige Türkei, da hatte sich kaum je ein Jude hin verirrt. Das waren Heiden, die haben irgendwelche Götzen angebetet, früher. Und jetzt waren sie an den Herrn Jesus gläubig geworden, aber sie mussten doch nicht beschnitten werden. Hier kämpft Paulus gegen die Beschneidung. Warum? Hinter der Beschneidung liegt das ganze System des Judentums. Ich kann das nicht anders nennen, ich muss das jetzt mal so bezeichnen. Ein System, ja? Eine ganze Lehre, ein ganzes Paket des Judentums, ein kleiner Schnitt macht aus einer Religion des Glaubens ganz schnell eine Religion der Werke. Und das Judentum kann ganz leicht eine Religion der Werke werden, wenn man nämlich versucht, die Gebote zu halten. Es gibt ja genug. Wenn ihr durch Sindelfingen lauft und fragt, sind Sie Christ? Ja. Was hat Sie denn zum Christen gemacht? Ja, ich versuche, die 10 Gebote zu halten. Wir waren hier schon unterwegs vor einigen Jahren, haben wir mal ein Seminar gehabt über persönliche Evangelisation. Und dann sind wir am Samstagnachmittag ausgeschwärmt. Da waren wir in Sindelfingen unterwegs und haben Leute interviewt. Und ich werde das nicht vergessen. Ich habe da nämlich ein groteskes Erlebnis gehabt. Da war ein Mann, der arbeitete schon 36 Jahre beim Daimler. Und er hatte noch nie das Evangelium gehört. Das sage ich nicht, um hier irgendjemand zu beschämen. Aber der hat an dem Nachmittag, hat der mir gesagt, er hat das noch nie gehört, was ich ihm da versuchte zu erklären. Es war ein Perser, ja, ein Iraner. Also, ihr seht, die Juden, die hatten 613 Gebote zur Verfügung, die man halten konnte. Nach jüdischer Zählung. 613, nicht nur die 10. Und da ist man schon in Gefahr, die halten zu wollen. Die Beschneidung und das Sabbathalten waren und sind für alle Juden die Kernelemente des Judentums. Die Leute, die hier bei den Galatern eingedrungen waren, die wollten denen nicht die 613 aufdrücken. Aber die sagten, Beschneidung muss sein, Sabbathalten muss sein. Wenn ihr wisst, dass sich von den 613 schon 100 auf Sabbat halten beziehen, ja, dann wisst ihr, wie hoch der Stand bei den Juden. Und die Speisegebote aus 3. Mose 11 und vielleicht noch den jüdischen Festkalender, also Passafest, Wochenfest, Laubhüttenfest, da nach Jerusalem pilgern. Das waren so die ganz zentralen Sachen aus dem Gesetz. Und die wollten sie, dass die Heiden da in Galatien auch diese Dinge halten. Die Judenchristen konnten einfach zu Beginn noch sehr schwer wahrhaben, dass die Heidenchristen ohne Beschneidung, ohne Sabbat halten, gerettet werden könnten. Konnten die schwer wahrhaben. Und jetzt sind wir bei den beiden Hauptthemen des Galaterbriefs. Habt keine Sorge, ich habe die Uhr im Blick, es wird nicht über Gebühr lang werden. Wir haben eine lange Einleitung gehabt, aber wir haben jetzt noch 2 relativ kurze Punkte. Die beiden Hauptthemen des Galaterbriefs. Das erste, das zentrale, lautet natürlich, wie wird ein verlorener Sünder gerettet? Wie wird ein Mensch, der alle Gebote übertreten hat, wie wird er passend für den Himmel, dass er zu Gott in den Himmel kommen kann? Über diese Frage machen sich Menschen schon seit 2000 Jahren und vielleicht sogar noch länger Gedanken. Und der Mensch ist erfinderisch. Der hat verschiedene Wege, verschiedene Ansätze entwickelt. Wie könnte man so werden, dass man in den Himmel kommt? Da gibt es einen ganz weit verbreiteten Weg und der heißt Errettung durch Werke. Vielleicht kommen manche von uns aus einer Richtung, aus einer Glaubensrichtung, christlich oder auch andere Religionen, wo man so gelehrt wurde. Man muss Werke tun, dann wird man den Himmel erreichen. Dieser Ansatz hat aber gleich mehrere große Systemfehler Und einen nenne ich jetzt hier: Wer sich durch seine eigenen Werke zu retten versucht, der bleibt am Ende auf seinem Stolz sitzen. Auf Werke kann man stolz sein. Wenn man irgendjemanden Blut gespendet hat oder angenommen, man hat erste Hilfe geleistet und hat ihn gerettet, da kann man drauf stolz sein, oder? Und auch auf kleinere Dinge. Aber die Bibel zeigt uns, Gott hasst Stolz und Selbstgerechtigkeit. Unser Herr Jesus war ein Freund der Sünder. Unbedingt. Das ist so schön zu sehen. Aber er hasste Selbstgerechtigkeit und Stolz. Er konnte an Tausenden vorübergehen, an Religiösen. Die ließ er alle stehen. An denen ging er vorüber. Aber wenn irgendwo eine Seele rief, Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich über mich, dann war er sofort da und versöhnte diese Seele mit Gott. Also Errettung durch Werke, das geht gar nicht. Die Religionen lehren das offiziell, alle Religionen. Und auch innerhalb der christlichen Konfessionen gibt es mindestens eine, wo Werke ganz große Rolle spielt und eigentlich sogar beide, aber in der einen offiziell, in der anderen mehr inoffiziell. Kommen wir zu einem zweiten Ansatz, Errettung durch Werke und Glauben. Wahrscheinlich werden die meisten von uns sagen, ja, Werke alleine, das geht ja gar nicht, aber Werke und Glauben, das hört sich doch schon interessanter an. Wenn wir hier durch Sindelfingen gehen würden, so wie wir damals, und würden die Leute fragen, sagen Sie mir, sind Sie Christ oder wer ist nach Ihrer Meinung nach ein Christ? Ich sage euch, 9 von 10 Leuten werden sagen, Christen sind Menschen, die die 10 Gebote halten. Die das zumindest ernstlich versuchen. Das ist die landläufige Meinung von Christen. Das sind Leute, die versuchen, nach den 10 Geboten zu leben. Okay, ich muss euch eine kleine nette Geschichte hier an der Stelle erzählen. Da war ein Militärgeistlicher, der war zuständig für alle die, die nicht katholisch und nicht evangelisch waren. Die kamen alle zu ihm. Ja? Wenn neue Rekruten kamen, 600 so, rückten ein in die Kaserne. Der katholische Priester kriegte die meisten. Der evangelische kriegte auch noch eine größere Gruppe. Und alles, was nicht katholisch und evangelisch war, das kam zu ihm. Er war ein militärgeistlicher AD für andere Denominationen. So hieß das, ja, AD. Und dann saßen zum ersten Mal so viele vor ihm, wie ihr jetzt heute Abend seid. Und dann fragt er, wie viele Hindus sind hier? Tatsächlich, ein paar meldeten sich. Wie viele Moslems? Ein paar Hände gingen hoch. Und dann fragt er im selben Ton weiter, wie viele Christen sind hier? Dann stutzen sie und fragte einer zurück, wen meinen Sie mit Christ? Dann fragte er zurück, was meint ihr, wer ein Christ ist? Dann kam die Antwort, ein Christ ist jemand, der die 10 Gebote hält. Okay, wie viele Christen sind hier? Wieder stutzen. Dann fragte einer, Pastor, man schafft es nicht, sie alle zu halten. Okay, einverstanden. Wie viel sollte man gehalten haben? Einer schlug vor 6 aus 10. Also nicht 6 aus 49, sondern 6 aus 10, meinte einer. Okay, sagte der Pastor, wie viele Christen sind hier? Und ihr merkt, was er gemacht hat. Er hat sie einmal in die Enge getrieben, um ihnen zu zeigen, wie absurd das ist, was sie da sagen. Ein Christ ist jemand, der die 10 Gebote hält. Merken wir, Werke plus Glauben bedeutet, man hält so viele Gebote, wie man kann, wie man schafft. Und dann bittet man Gott um Vergebung für diejenigen Gebote, die man nicht geschafft hat, die man nicht gehalten hat. Das ist Werke plus Glauben. So denken viele Menschen in unserem Land. Egal zu welcher Konfession sie gehören oder auch wenn sie konfessionslos sind. Man versucht, so viele Gebote zu halten, wie man schafft. Und für den Rest muss dann Gott ein Auge zudrücken oder man muss ihn um Vergebung bitten. Ich sage euch, so denken die meisten Menschen in unserem Land, aber das ist nicht der Weg in den Himmel. Auch Ansatz B scheidet aus. Jetzt kommt C. Eben hatten wir Werke plus Glauben. Jetzt hat sich das umgedreht, Glaube plus Werke. Wie sieht es denn damit aus? Manche denken, man müsse mit Glauben beginnen und dann mit Werken weitermachen. Diese Haltung hatten diese Judaisierer, die in die galatischen Gemeinden eingedrungen waren. Die sagten, okay, ihr glaubt an Jesus, prima, macht das, wir auch, wir tun das auch, aber jetzt müsst ihr Sabbat halten, beschneiden lassen, Speisegebote halten und dies und jenes. Jetzt kommt das noch dazu. Mit Glauben anfangen und mit Werken weitermachen. Das nennt man mit einem Fremdwort Synergismus, Glaube plus Werke. Hier wirken Glaube und Werke zusammen und Synergismus, da steckt das Wort Syn drin, das heißt immer zusammen, Synergie, Synphonie, was gibt es da noch? Ja, genau, Synthese ist auch das Wort Syn, stimmt. Gibt noch mehr Worte mit Syn, Zusammensetzungen. Und eine der beiden großen Kirchen in Deutschland lehrt ganz offiziell diesen Weg. Und ich denke, ich darf den Namen auch sagen, weil ich will ja niemanden beleidigen, keinen Menschen. Es geht um die Lehren. Es ist die römisch-katholische Kirche. Sie lehrt ganz offiziell, der Katholik muss glauben an die Lehrsätze der katholischen Kirche und Werke tun. Glaube alleine bringt ihn nicht in den Himmel. Er muss glauben und Werke tun. Das ist ganz offizielle katholische Lehre. Aber auch das, würde ich behaupten, ist nicht der Weg in den Himmel. Auch das ist nicht der Weg, den die Schrift lehrt. Paulus hätte auch hier immer noch Anathema gesagt. Und jetzt kommt D. Errettung durch Glauben. Errettung durch Glauben. Schaut, liebe Geschwister, ich weiß, das ist nicht ganz neu, und vielleicht auch gar nicht neu, aber wir müssen diese Dinge ja immer wieder hören. Wer das Gesetz einführt, bringt die Menschen auch unter den Fluch des Gesetzes. Entweder man hält das Gesetz zu 100% oder man hat es übertreten. Das will ich euch beweisen. Hier, Galater 3, Vers 10. Ich sagte, wir können nicht den ganzen Brief lesen, aber ein paar Verse, die hier wichtige Aussagen machen, wollen wir lesen. Paulus schreibt, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. In allem, nicht 6 aus 10, 100 von 100. Galater 5, 2 und 3. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Seht ihr, was dieser eine kleine Schnitt am Körper anrichtet? Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er dann das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Die Beschneidung bringt Menschen unter das ganze Gesetz. Und darum muss Paulus hier gegen die Beschneidung kämpfen. Er hat Timotheus beschneiden lassen, denken vielleicht jetzt einige im Hintergrund. Ja, aber Timotheus hatte ja eine jüdische Mutter und Großmutter. Und darum musste er beschnitten werden. Das war wichtig für die Galater. Das war besser, um an die jüdischen Leute ranzukommen, dass Timotheus auch beschnitten war. Titus, den ließ Paulus nicht beschneiden. Das war einer aus den Nationen. Er musste sich nicht beschneiden lassen. Galaterbrief haben wir jetzt gesehen, Kapitel 5. Jakobus 2, Vers 10 darf ich ergänzen. Das war immerhin der Leiter der judenchristlichen Gemeinde in Jerusalem. Jakobus, und schaut mal, was der über das Gesetz sagt. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Das Gesetz ist eine Einheit, alle 613 Gebote. Wir können nicht ein paar Filetstücke da rausnehmen und sagen, die muss man aber unbedingt noch halten. Das geht nicht. Das ist theologisch falsch und Paulus würde Anathema sagen. Es ist wie bei einem Bergsteiger, ihr wart alle schon in den österreichischen oder Schweizer Alpen und wenn man da so einen 3000er besteigen will oder 4000er gar, kann man viele gute, sichere Tritte machen, aber oben, wenige Meter vor dem Gipfelkreuz, tritt man einmal richtig daneben und dann stürzt man ab. Ein Fehltritt genügt Und so, wer ein Gebot übertritt, hat das ganze Gesetz gebrochen. Ich werde manchmal gefragt, was sagst denn du? Wer ist denn ein Christ? Eben haben wir die Definition gehört, die landläufig verbreitet ist. Ein Christ ist jemand, der die 10 Gebote hält. Wisst ihr, was ich antworte? Ein Christ ist ein Mensch, der nicht mehr für seine Erlösung arbeitet. Punkt. Das ist meine Definition. Die ist nicht vollständig. Natürlich muss dann weiter gesagt werden, und der an Jesus Christus glaubt. Ja, logisch. Aber jetzt mal nur dieser Aspekt. Christen sind Menschen, die nicht mehr für ihre Erlösung arbeiten, weil sie erkannt haben, ein anderer hat dafür gearbeitet und er hat ein für alle Mal genug getan. Und da können wir nicht einen Jota hinzufügen und nicht einen Gramm und ein Deut. Deswegen nicht Glaube plus Werke, sondern Errettung durch Glauben an das vollbrachte Werk Jesu Christi. Es gibt Leute, die schreiben Bücher, ich gehöre auch manchmal zu denen, und hinterher ist man manchmal auch nicht schlauer. Das hoffe ich, trifft nicht unbedingt auf meine Bücher zu. Aber Spurgeon, der konnte einen Satz sagen und da hat er mehr gesagt als manche ganze Bücher. Schaut mal, ist das nicht genial? Spurgeon sagt, man wird gerecht durch Glauben allein, aber nicht durch einen Glauben, der allein bleibt. Genial. Perfekt. Das ist das ganze Evangelium. Man wird gerecht durch Glauben allein, nicht Glaube und Werke. Der Glaube öffnet mir die Himmelstüre. Kein einziges Werk geht voran, das ich getan hätte, sondern das Werk Christi hat die Himmelstüre geöffnet und der Glaube daran. Aber wenn ich zu diesem Glauben gekommen bin, dann wird dieser Glaube nicht allein bleiben, sondern er wird in der Liebe tätig sein, heißt es im Galaterbrief, oder wie hier, nicht durch einen Glauben, der allein bleibt. Wenn wir an den Herrn Jesus gläubig geworden sind, dann können wir sogar einen ganzen Kometenschweif von Werken hinter uns herziehen. Je mehr, umso besser. Aber es sind alles Glaubenswerke. Und sie folgen alle unserem Glauben nach. In der Offenbarung steht, ihre Werke folgen ihrem Glauben nach. Sie gehen nicht voran. Das ist der große Unterschied. Und ihr Lieben, da müssen wir ganz genau hinschauen. Wir haben manchmal es mit religiösen Menschen zu tun, die sagen, ja, ich glaube auch. Da dürft ihr nicht so schnell euch mit zufrieden geben. Da muss man nachbohren. Ja, wie, was heißt das für dich? Was glaubst du? Wie sieht das konkret aus? Man wird gerecht durch Glauben allein, aber nicht durch einen Glauben, der allein bleibt. Oder, darf ich so ausdrücken, man kommt zum Glauben ohne Werke. Das ist die Botschaft des Römerbriefs. Aber man bleibt im Glauben mit Werken. Und das ist die Botschaft des Jakobusbriefs. Und das widerspricht sich 0,0. Das gehört absolut zusammen, wie zwei Seiten einer Münze. Kein Widerspruch, nicht der geringste. Wir kommen zum Glauben ohne Werke. Da hilft uns kein einziges unserer Werke. Und wenn wir unser Leben als Märtyrer in den Tod geben würden. Aber wir bleiben im Glauben mit Werken. Und die Werke, die wir tun, sind geradezu ein Beweis des Glaubens, sagt der Jakobusbrief. Aber bitte in der Reihenfolge. Und so passt es zusammen. Jetzt haben wir das erste große Thema des Galaterbriefs angeschaut. Wir haben gefragt, wie wird ein Sünder, ein verlorener Sünder vor Gott gerecht? Antwort: durch Glauben. Durch Glauben an den Herrn Jesus Christus. Nicht irgendein Glaube, nicht ein Feld-, Wald- und Wiesenglaube, wie Wilhelm Busch sagte, sondern der Glaube, der biblische Glaube an den Herrn Jesus Christus. Dann die zweite Frage: wie lebt ein geretteter Mensch in der christlichen Freiheit? Wenn er jetzt zum Glauben gekommen ist, hat er ja Freiheit erlangt über die Sünde, über Tod, über Teufel, über Hölle, über Welt, über das Gesetz. Wir leben in der Freiheit. Aber wie sieht das aus? Wie lebt ein geretteter Mensch in der christlichen Freiheit? Das ist die zweite große Botschaft des Galaterbriefs. Wir Christen haben Freiheit von der Sklaverei der Sünde erlangt und wir leben jetzt in dieser Freiheit. Aber der Galaterbrief zeigt uns, dass man diese Freiheit auch wieder verlieren kann. In Galater 1 und 2, die ersten beiden Kapitel des Galaterbriefs, beschreiben die christliche Freiheit. Kapitel 3 und 4 zeigen, wie wir nach rechts runterrutschen können und wieder unter das Gesetz geraten, in der Gefahr waren die Galater. Das ist eine große Gefahr, Gesetzlichkeit, wieder Dinge des Gesetzes halten wollen. Und wir können auch auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen und können unter das Fleisch geraten. Und das ist Zügellosigkeit. Ah, ich bin gläubig, mir kann nichts mehr passieren und das ist alles nicht mehr so, das brauche ich nicht mehr so genau zu nehmen. Gesetzlichkeit und Zügellosigkeit, beides gefällt unserem Gott nicht. Und ich muss euch sagen, ich habe lange gesucht nach einem Bild, das das irgendwie verdeutlichen könnte, und dann habe ich das hier gefunden. Möchtet ihr gerne hier oben auf diesem Grat entlang laufen müssen? Ich nicht. Da kann man, glaube ich, ziemlich leicht nach rechts oder nach links abrutschen. Und da rechts steht, die christliche Freiheit ist ein schmaler Grat. Entweder wir fallen rechts runter in die Gesetzlichkeit oder links in die zügellose Freiheit. Und beides gefällt unserem Gott nicht. Und die Galater waren genau in der Gefahr. Und das spricht Paulus an in seinem Brief. Gesetzlichkeit, was verstehen wir darunter? Liebe Geschwister, wir wollen Gehorsam gegenüber Gottes Wort niemals Gesetzlichkeit nennen. Das hat damit nichts zu tun. Dinge, die die Bibel sagt für uns Christen im Gemeindezeitalter, das gilt für uns. Und dem wollen wir versuchen nachzukommen. Ja? Ich habe eben gesagt, im Alten Testament finden wir 613 Gebote. Darf ich euch mal fragen für einen Augenblick, was denkt ihr denn, wie viele Gebote, wie viele Imperative wir im Neuen Testament finden? Sagt lieber nichts, ihr werdet daneben liegen. Sagt lieber nichts, haltet euch zurück. Ich habe eine Liste zu Hause. Da hat jemand 1034 Imperative gezählt im Neuen Testament. Imperative. Es ist nicht dasselbe wie die Gebote des Alten Testaments, wo zum Teil Todesstrafe stand, wer sie nicht befolgte. Es ist nicht auf derselben Ebene, aber Imperative. Dazu gehört auch wachet, ringet, suchet, klopft an, bittet. Ja? Alle Imperative im Neuen Testament hat er aufgelistet. 1034 Stück. Ich liebe Menschen, die so gründlich sind. Ja, ich bin so nicht, aber naja, es muss auch gründliche Menschen geben können. Jetzt Achtung, wir wollen Gehorsam gegenüber dem Willen unseres Herrn nicht als Gesetzlichkeit bezeichnen. Aber Gesetzlichkeit, das ist was anderes, das sehen wir hier. Gesetzlichkeit tötet die Freiheit. Gesetzlichkeit macht aus dem Glaubensleben das Halten eines Regelkatalogs und die persönliche Beziehung zu Jesus, zu dem Herrn Jesus, bleibt auf der Strecke. Plötzlich bist du mit Regeln beschäftigt, anstatt mit ihm. Und das war das Problem der Galater. Wenn wir die beobachtet hätten, die waren beschäftigt mit dem Sabbat halten und mit den Speisegeboten und mit Beschneidung und mit Festkalender. Und ja, die waren mit diesen Dingen beschäftigt. Und wer mit solchen Regeln rummacht, der wird die Beziehung zu dem Herrn Jesus plötzlich getrübt finden. Die kann nicht so intakt sein, wie sie sollte. Gesetzlichkeit macht darüber hinaus harte Menschen. Alle haben ernste Gesichter und spitze Lippen. Das Halten von Geboten und Regeln raubt die Freude des Heils. Es raubt nicht unbedingt das Heil, ja, nach meinem Verständnis gar nicht, aber sondern die Freude des Heils, die können wir verlieren. Wenn wir in Gesetzlichkeit rutschen, werden wir die Freude des Heils verlieren. Gesetzlichkeit legt den Schwerpunkt auf äußeres Verhalten, während das Herz voll Gift und Galle sein kann. Es ist doch relativ leicht, irgendwelche Kleidervorschriften einzuhalten. Relativ leicht. Oder ob man nun den Bart so tragen muss oder so. Ja, das kann man doch relativ leicht einhalten. Aber im Herzen, da kann es eben ganz anders aussehen. Es ist leicht, Kleidervorschriften einzuhalten, aber im Herzen kann gleichzeitig Hass und Hinterlist sein. Gesetzlichkeit, das wäre das Allerschlimmste, macht Christen schließlich zu Heuchlern, denn man wird nicht wagen zuzugeben, dass man versagt hat. Das ist das ganz Schlimme. Dann wahrt man den Schein nach außen, erweckt den Eindruck, dass alles stimmt so formal, aber im Herzen ist ganz anderes und dann ist man ein Heuchler. Und wer von uns ist dieser Sünde noch nicht schuldig geworden? Ich schon. Das ist Gesetzlichkeit auf der rechten Seite. Schauen wir auf die andere Seite rüber. Zügellosigkeit, also nach dem Motto, alles ist erlaubt, die große christliche Freiheit. Wenn wir die christliche Freiheit falsch verstehen, werden wir nach links abdriften. Und darum spricht Paulus im Galaterbrief, Kapitel 5, auch von den Werken des Fleisches. Und da macht er eine ziemlich lange Aufzählung. Ich glaube, er nennt 16 Dinge. Das ist ein langer Lasterkatalog. Und schaut mal, offenbar sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen und so weiter. Werke des Fleisches. Das ist Zügellosigkeit. Das sind alles Dinge, ach naja, unser Herr, der nimmt es nicht so genau, da kann ich mich doch auch mal mit dem Bruder zoffen, ja, und ihn mal richtig die Meinung geigen und so weiter. Zornausbrüche oder Trinkgelage, Völlereien und so weiter, Parteiungen. Das ist Fleisch. Das ist zügellose Freiheit. Wenn wir jedoch im Geist leben, was uns der Galaterbrief nahelegt, in der engen Gemeinschaft mit unserem Herrn, dann wird etwas Wunderbares geschehen. Die Frucht des Geistes wird in unserem Leben wachsen und sichtbar werden. Nicht über Nacht, oh nein, aber auf lange Sicht schon. Und das ist der bekannteste Vers des Galaterbriefs, den viele von uns zu Recht auswendig können, ich auch. Nur ich habe fast alles auswendig nach Luther abgespeichert, weil ich die ersten 15 Jahre meines Glaubenslebens mit der Lutherbibel verbracht habe. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Die neunfache Geistesfrucht, es sind alles Aspekte der Liebe, die Liebe in neun verschiedenen Spielarten, wenn ich so sagen darf. Und ich weiß noch nicht so lange, dass es eine Frucht gibt, die sogenannte Monstera Deliciosa, die soll angeblich 9 Geschmacksrichtungen entfalten. Ich habe sie noch nie probiert, ich habe nicht eine davon gekostet, aber wenn du da reinbeißt, dann schmeckt es nach Kiwi und hier nach Zitrone und da Apfelsine. 9 verschiedene Geschmacksrichtungen in einer Frucht. Ja. Die gibt es wirklich, das ist kein Fake, ja, die gibt es. Ich habe eine Frau kennengelernt, die hat gesagt, ich habe die schon probiert, ich habe von der gegessen und das wundert mich überhaupt nicht. Wenn der Heilige Geist eine neunfache Frucht wirkt, wundert mich nicht, dass unser Schöpfer so eine Frucht hat wachsen lassen, ja. Und ist nicht so wichtig, ob wir die Frucht gegessen haben oder nicht. Ich will euch sagen, wir wollen so praktisch reden wie nur möglich, kommen gleich zum Schluss. Wisst ihr, wie ihr bei einem Besuch im Krankenhaus in Stuttgart oder Böblingen oder wo ihr im Krankenhaus jemand besucht, dass ihr da bei einem Krankenbesuch alle 9 Früchte des Geistes dem Kranken mitbringen könnt, sozusagen. Ihr bringt ihm Liebe, indem ihr die Kranke, nehmen wir an, sie ist eine Schwester, indem ihr sie überhaupt besucht. Ihr gebt ihr Freude, indem ihr sie aufmuntert. Ihr bringt ihr Friede, indem ihr sie beruhigt. Ihr bringt ihr Geduld, indem ihr euch alle Einzelheiten ihrer Operation anhört. Und das kann lang dauern, ja. Und dann bringt ihr Freundlichkeit, indem ihr Weintrauben mitbringt. Und Güte, indem ihr ihr anbietet, dass ihr euch um ihre Kinder kümmert und so weiter. Treue, indem ihr jeden Tag nach ihr schaut. Sanftmut, indem ihr liebevoll mit ihren Vorwürfen umgeht. Ja, und wie kannst du Enthaltsamkeit an den Tag legen beim Krankenbesuch? Ja, das geht auch. Indem du nichts von den Trauben wegfutterst, die du ihr mitgebracht hast. Ja? Also ihr seht, alle 9 Geistesfrüchte kannst du bei einem einzigen Krankenbesuch der Kranken mitbringen. Seien wir ehrlich. Wie sieht's aus? mit der Geduld? Wie sieht's aus mit Sanftmut und auch Enthaltsamkeit? Und alle könnten wir durchgehen, ja? Ich bin froh, dass ihr mich nicht so gut kennt. Ich bin froh, wenn ihr mich kennen würdet, wüsstet ihr, was ich für ein ungeduldiger Mensch sein kann. Ich muss alle 3 Monate eine Zeitschrift in die Druckerei schicken. Und dann haben mir Leute Artikel zugesagt und die kommen nicht, ja. Ui, dann kann ich ungeduldig werden. Und dies und jenes, was da alles zusammenkommen muss, bis so eine Zeitschrift fertig ist. Oder nicht nur das, damit haben ja weniger Leute zu tun. Aber kennt ihr das am Sonntagmorgen, wenn alle fertig sein müssen zu einer bestimmten Zeit? Ja? Da habe ich mich doch mal in die Sackgasse manövriert. Da habe ich mal, irgendwann hörte ich mich sagen, um 9:30 fährt da draußen ein Auto ab. Und als ich sagte, dachte ich schon, ach du liebe Zeit, was sagst du da? Ja? Und um 8:45, niemand zu sehen, die Dame noch im Bad und so, ja. Und niemand zu sehen. Und um 9:30 bin ich dann ins Auto gestiegen und dachte, ach du liebe Zeit. Und dann, ja, war es 9:30 und ich hatte ja gesagt, dann fährt ein Auto ab. Dann bin ich losgefahren, aber als ich losgefahren bin, wusste ich schon, total daneben, ja. Total daneben. Meine Ungeduld hatte mich in diese Lage gebracht. Später musste ich mich entschuldigen bei meiner Familie. Ist das vielleicht manchen hier auch schon passiert? Also ihr seht, davon können wir noch mehr gebrauchen, von dieser wunderbaren Frucht des Geistes. Noch einmal diese Folie: Die christliche Freiheit ist ein schmaler Grat. Wir neigen dazu, rechts runter zu fallen in Gesetzlichkeit oder links in zügellose Freiheit. Darf ich mal an der Stelle fragen, habt ihr überlegt, während ich gesprochen habe, wohin neigt ihr mehr? Mehr nach rechts, Richtung Gesetzlichkeit, oder mehr nach links, Richtung zügellose Freiheit? Ich glaube, so eine Grundtendenz hat jeder von uns. Mehr dahin oder mehr dahin. Es kann sogar beides in uns stecken, aber wir haben so eine Grundtendenz. Jetzt haben wir die Diagnose behandelt. Lasst mich noch eine letzte Folie zeigen. Wir müssen doch auch noch wenigstens uns kurz damit befassen, welche Therapie hat denn Paulus für die Galater? Die Diagnose hat er ausführlich gestellt. Die haben wir jetzt gesehen. Sie neigten Richtung Gesetzlichkeit und Richtung Zügellosigkeit und waren sogar in Gefahr, ein anderes Evangelium anzunehmen. Was ist die Therapie? Einige von euch haben das schon mal gehört, aber das schadet ja nichts, wenn sich mal etwas wiederholt und festigt. Wir finden eine Christus-Offenbarung im Galaterbrief. Ich persönlich glaube, dass wir die in allen Büchern der Bibel finden, in allen 66. Ich habe sie nicht überall so deutlich erkannt wie im Galaterbrief. Schaut, in Kapitel 1 sagt Paulus, dass Gott seinen Sohn in ihm offenbart hatte. Damit beginnt alles. Das ist das Werk Gottes, dass er seinen Sohn in einem Menschen offenbart. Das kann nur Gott. Das können wir Ehepartner nicht mal bei unserem eigenen Ehepartner. Und wir würden es so gerne. Und wir Eltern können es nicht bei unseren Kindern. Und wir würden es so gerne. Und bei unseren Freunden und Freundinnen. Das ist das Werk Gottes. Gott offenbart seinen Sohn in einem Menschen. Das gibt Wiedergeburt. Und dann, wenn Gott seinen Sohn in einem Menschen offenbart hat, wenn ein Mensch erkannt hat, wer Christus ist und was er für ein Werk für uns getan hat, dann kann doch dieser Sohn auch in uns leben, oder? Wir nehmen ihn ja auf in unser Leben. Und Paulus schreibt, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und alles, was ich jetzt lebe im Fleisch, in diesem Erdenleben, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes oder im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Er lebt in mir. Das ist nicht mystisch, das ist nicht irgendwie esoterisch, das ist nicht komisch, das ist auch keine Autosuggestion, das muss ich mir nicht einreden. Ich habe ihn aufgenommen und er bestimmt jetzt mein Leben, mein Denken, meine Werte. Er hat alles verändert in meinem Leben und in diesem Sinne lebt er in mir. Und wenn er in mir lebt, dann kann er doch auch in mir Gestalt gewinnen, oder? Und das ist ein Vers, der hat mir schon einmal sehr viel zu sagen gehabt, Galater 4, Vers 19, wo Paulus schreibt, dass er abermals Geburtswehen um die Galater erleidet, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Da war Christus nicht zu sehen bei den Galatern. Da war Gesetzlichkeit zu sehen, beschäftigen mit Regeln, mit Sabbat, mit Beschneidung, mit Festkalender, mit Speisegeboten. Und unsere Nachbarn, unsere Ängsten um uns herum, die sehen, mit was wir uns befassen. Oder ob Christus wirklich Zentrum ist in unserem Leben. Christus soll in uns Gestalt gewinnen. Und dann Kapitel 5, 22. Er hat Gestalt gewonnen. Die Frucht des Geistes ist sichtbar. Nie in Perfektion. Darf ich das den perfektionistisch Angehauchten unter uns noch sagen? Auf dieser Erde gibt es überhaupt nichts in Perfektion. Luther konnte einmal sagen, wir leben immer im Fragment. Das heißt, es ist alles nur bruchstückhaft in unserem Leben. Ja, so ist es. Und darunter leiden manche gar nicht, aber manche leiden darunter sehr, wenn etwas nicht perfekt ist in ihrem Leben. Und es sind oft die Erstgeborenen aus den Familien, weil die mussten den Eltern gefallen und dann noch Vorbilder sein für die nachfolgende Generation. Meistens neigen die Erstgeborenen ein bisschen Richtung Perfektionismus. Aber es gibt auch Sandwich-Kinder oder sogar Nesthäkchen können zur Perfektion neigen, das weiß ich. Aber es sind statistisch gesehen eher die Erstgeborenen. Wie auch immer, ihr seht, der Herr Jesus Christus will in unserem Leben Gestalt gewinnen. Das ist die Therapie. Paulus malt ihnen neu Christus vor die Augen und uns heute Abend, ich hoffe, ein Stück weit auch. Ja, wir sind mit dem Vortrag zu Ende und werden auch gleich offiziell schließen. Aber wenn ich noch 2 Minuten eurer geschätzten Aufmerksamkeit haben könnte. Ihr habt vielleicht beim Hereinkommen schon gesehen, ich habe wieder einen kleinen Reisebüchertisch mitgebracht. Nicht, weil ich denke, ihr habt noch keine Bücher zu Hause. Ihr habt wahrscheinlich sogar welche, die ihr noch gar nicht gelesen habt. Ihr könnt auch die erstmal lesen. Ist überhaupt kein Problem. Zum Glück muss von dieser Arbeit niemand leben. Ich kann damit verschiedene Initiativen unterstützen. Wir verschenken sehr viel Literatur. Aber ist egal, ich darf euch ein paar vorstellen, immer zu dem jeweiligen Thema. Und vielleicht ist doch jemand da, der sagt, oh, das interessiert mich jetzt mal, das nehme ich mir mit. Heute Abend haben wir den Galaterbrief angeschaut. Da gibt es auch eine feine, nicht zu dicke Auslegung von Arnold Fruchtenbaum. Und ihr seht, er hat auch diesem Buch den Titel gegeben, Allein durch den Glauben. Auch er versteht es so, nicht ein Glaube, der allein bleibt. Ja? Aber so heißt jetzt der Titel, Allein durch den Glauben von Fruchtenbaum. Dann gibt es ein Studienheft, das kann man sowohl im Selbststudium als auch in Gruppen, in Hausbibelkreisen zum Beispiel, verwenden. Das kommt hier aus der Nähe, aus Stuttgart, von Thomas Povileit. Den werden doch manche von euch kennen, von EFA. Und der hat ganz, ganz feine Studienhefte geschrieben. Das ist die Lehrerausgabe mit dem Doktorhut und das ist die Teilnehmerausgabe mit dem Stift. Nehmt euch mal die Lehrerausgabe mit, wenn ihr wollt, aber nicht alle. Ne? Es muss ja nicht nur Häuptlinge geben, sondern auch noch Indianer, die dann später die Teilnehmerausgabe haben. Aber vielleicht nehmt ihr auch mal wieder den Galaterbrief durch. Kann ich euch sehr empfehlen. Ist wirklich ausgezeichnet, was der Thomas da erarbeitet hat. Wir haben eben Gesetzlichkeit kennengelernt, ein bisschen. Gesetz und Gesetzlichkeit, wiederum Arnold Fruchtenbaum. Das Buch ist sehr lehrreich, das kann ich euch wirklich sagen. Er beschreibt das Gesetz, welche Aufgabe es hatte. Er geht die Bergpredigt durch. Er kommt dann zur Gesetzlichkeit in den heutigen Gemeinden. Sehr weit der Bogen gespannt, wie der Titel sagt, Gesetz und Gesetzlichkeit. Aber wir wollen nicht nur mit Gesetz heute Abend zu tun haben. Lasst mich noch ein Buch über die Gnade euch zeigen. Wenn Gnade das Familienleben prägt, Das gibt es noch nicht so lange. Vor 4 Jahren, als ich zum letzten Mal hier war, gab es noch nicht, zumindest nicht auf Deutsch. Wenn Gnade das Familienleben prägt von Jeff van Vonderen. Meine Frau und ich, wir haben das mit größtem Gewinn gelesen und wir hatten beide den gleichen Eindruck. Warum haben wir das nicht 30 Jahre früher in die Hände bekommen? Wir hätten einiges anders gemacht, auch im Familienleben. Ihr könnt den Untertitel nicht lesen, da steht Kontrolle, Zwang und Manipulation überwinden. Auch in der Familie, ja, kann das passieren. Also kann ich euch sehr, sehr empfehlen, alle, die noch Kinder zu Hause haben, fürs Familienleben, schaut euch das mal an, wenn Gnade das Familienleben prägt. Der Jens hat vorhin gemeint, ich würde auch das Buch vorstellen, das kommt morgen dran, dieses Thema. Ja, da machen wir dann morgen früh um 9:30 Uhr Fortsetzungen. Und das ist kein Druckfehler, das könnt ihr wirklich für einen ganzen Euro, das ist mehr ein symbolischer Preis, mitnehmen. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr trotzdem morgen kommt und nicht sagt, okay, danke, dann nehme ich das Buch mit. Ja, morgen wollen wir damit Fortsetzung machen. So, ich bin durch. Soll ich noch beten, Jens, oder willst, ja? Dann beten wir und stehen dazu auf.